von meiner Seite erstmal schönen guten Abend. Ich danke für das zahlreiche Kommen. Bert Schornemann ist mein Name, ich komme aus Hamburg. Ich bin studierter Politologe und Philosoph und arbeite in meiner Eigenschaft als Politologe seit langen Jahren zum Thema Demokratisierung, Humanisierung, Ökologisierung der Wirtschaft. Ich habe zu Otto Schick meine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe zu dem Thema lange Jahre gearbeitet und habe dieses Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie von Otto Schick dann meinerseits zu dem einer ökologisch-humanen Wirtschaftsdemokratie weiterentwickelt. Und das Thema ist ja dann im Zuge der Ausbreitung der Hegemonie des Neoliberalismus so ein ganz kleines bisschen auf der politischen Agenda nach hinten gerückt. Und da waren ja andere Themen überackert in den letzten Jahren, nämlich nicht der Weg hin zur Wirtschaftsdemokratie, sondern den Rückschritt in den Manchester-Kapitalismus zu verhindern. Die Linke war ja so in Abwehrkämpfen beschäftigt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man leider sagen. Aber in letzter Zeit, würde ich mal sagen, hat sich da ein bisschen etwas verändert. Der Zenit der Hegemonie des Neoliberalismus scheint im Gefolge der großen Krise der New Economy 2000 folgende dann doch überschritten zu sein. Und es gibt ja so in letzter Zeit auch einige Indizien, dass man sich als Linker und als Demokrat ins Fäustchen lachen kann. Also als jetzt die Finanzmarktkrise war, die Immobilienkrise in Amerika, als dann selbst Leute wie Hans-Werner Sinn, der Vorsitzende des IFO-Instituts in München, dann normalerweise einer der Obereinpeitscher des Neoliberalismus in diesem Lande, dann meinte, dass mit der Bankenaufsicht es dann vielleicht doch nicht so ganz toll ist und dass selbst ein Josef Ackermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, nach dem Staat gerufen hat und dass ein amerikanischer Starökonom, der ansonsten im Neoliberalismus in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht so ganz erfolgt war, sogar die Verstaatlichung des Bankensystems gefordert hat. Also das sind dann schon einige Indizien, auch die Diskussion, die jetzt angetreten worden ist, um Mindestlöhne und Grundeinkommen, dass so etwas überhaupt in den Medien diskutiert wird. Das sind schon einige Indizien, die einem etwas, als Linken zumindest, etwas hoffnungsfroh machen. Und insofern ist das Thema, das hier auch in der Einleitung apostrophiert worden ist, Thema Wirtschaftsdemokratie zur Zeit in der Herrschaft des Neoliberalismus, ob das nicht eventuell ein bisschen naiv sei oder sogar zynisch, also zumindest ein bisschen frivol. Wie kann man auf die Idee kommen, in Zeit der Herrschaft des Neoliberalismus, wenn Abwehrkämpfe vorhanden sind, dann Wirtschaftsdemokratie diskutieren zu wollen und dann auch noch ein so umfassendes und detailliertes Modell und wissenschaftlich fundiertes Modell wie das von Otto Schick, also nicht nur ganz allgemein, wir brauchen mehr Mitbestimmung, wir brauchen ein bisschen mehr Demokratie, sondern ich würde mal sagen, das Modell State of the Art, das Modell schlechthin zu diesem Thema, eben das von Otto Schick, das in seinem umfassenden wie detaillierten Ansatz seinesgleichen sucht, und zwar mit weitem Abstand. Ich glaube, es macht so langsam doch wieder Sinn, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, weil man kann ja mal sich zumindest vorstellen, naiverweise oder optimistischerweise, dass es vielleicht mal in einigen Jahren wieder zu gesellschaftlichen Bewegungen kommt, die in Richtung einer, wenn nicht gerade Wirtschaftsdemokratisierung, aber doch in einer Richtung einer sozialen Ausgleichs oder einer Ökologisierung der Ökonomie sich bewegen, dass man dann in so einer Situation wieder von Null anfangen muss und alle Fehler wiederholen muss, die es auch in dieser Diskussion um Wirtschaftsdemokratisierung etc. schon immer gegeben hat, dann nicht immer wieder wiederholen muss. Deswegen vielleicht doch nicht ganz frivol und ganz naiv und ganz zynisch über dieses Thema heute Abend vorzutragen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Otto Schick selbst, zur Person. Otto Schick war der wirtschaftstheoretische Kopf des Prager Frühlings gewesen. Die ganzen wirtschaftstheoretischen Formvorschläge sind sozusagen in seinem Kopf und auch in seiner Planungskommission entstanden. Dubček war natürlich der Medienstar und wurde überall immer diskutiert und angeführt, aber im Hintergrund, was die wirtschaftsdemokratischen Reformvorschläge betrifft, ist im Kopf von Otto Schick entstanden. Otto Schick, 1919 geboren, aufgewachsen in fernen Verhältnissen, also sehr verarmt. Insofern auf natürlichem Wege sehr früh auch sehr schnell politisiert. Ist schon in der Jugend, in die kommunistische Jugend eingetreten und hat dort gekämpft für seine sehr schnell sich entwickelt habenden kommunistischen Ideale. Ist dann, als die deutschen Faschisten 1939 in die Tschechei einmarschiert sind, in den Hintergrund gegangen mit der kommunistischen Jugendbewegung insgesamt, wurde 1941 verhaftet und ins KZ Mauthausen gesteckt und wurde da von Amerikanern 1945 befreit als einer der wenigen Überlebenden, hat dann als inzwischen junger Mann sich sehr schnell wieder politisch engagiert, ist wieder in die kommunistische Bewegung reingegangen. Es war ja damals eine richtige Aufbruchstimmung im Osten gewesen in der Tschechei. und hat sehr enthusiastisch mitgearbeitet, hat aber eben auch sehr, sehr schnell die Stabilisierungsprozesse mitbekommen und hat sich dann aus einer gewissen Verzweiflung dann in die Wissenschaft gestürzt und hat dann, weil er ein brillanter Kopf ganz einfach war, sehr schnell da auch Karriere gemacht und hat sich zu einer derartigen Koryphäe entwickelt, dass auch die Parteiapparatschiks so an seinen Fähigkeiten nicht vorbeikamen und wurde dann von der Partei aus hineingerufen und wurde dann sogar zu seiner großen Überraschung 1963, 64 war das gewesen, als Leiter einer Reformkommission berufen, weil die Wirtschaftsmisere schließlich sehr katastrophale Ausmaße angenommen hatte, beauftragt, eben Vorschläge zu unterbreiten, was man dagegen tun könnte. Das war der theoretische Vorlauf gewesen, der dann innerhalb der nächsten 3-4 Jahre, das war ein Prozess, der nicht nur 3-4 Monate ablief, der Prager Frühling, der dann in den 3-4 Jahren davor, von 1968, eben zu dieser dann wirklich zeitlich kontrollierende Entwicklung des Prager Frühlings, das war dann wirklich zeitgleich mit der meteorologischen Entwicklung, die politische Entwicklung dann zum Prager Frühling geführt hat, wo er dann Wirtschaftsminister unter Dubček gewesen ist und ja, bis zum Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes am 21. August, das jährt sich ja demnächst das 40. Mal, wo dann der Prager Frühling sein Ende fand. Otterlik ist dann in den Westen gegangen worden, sagte man, glaube ich, dann dazu, und hat dann eine Professur bekommen in St. Gallen. Und in St. Gallen hat er dann Stipendien bekommen und konnte ein ganzes Forschungsteam zusammenstellen. Das waren 7-8 Leute gewesen, die dann über 4-5 Jahre lang Zeit und Geld hatten, so ein Modell zu entwickeln. Und das ist die Quintessenz. Das sein Hauptwerk, Humane Wirtschaftsdemokratie, genauso heißt das, ist 1979 erschienen. Und das ist das, wie gesagt, ich muss das nochmal sagen, das Modell schlechthin, was Wirtschaftsdemokratisierung und Humanisierung betrifft. Und wie gesagt, ich habe dann darüber meine Doktorarbeit geschrieben und würde das heute gerne, dieses Modell, in seinen Grundzügen darstellen. Otterliks Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie. Warum eigentlich eine humane Wirtschaftsdemokratie? Das will man eigentlich therapieren mit diesem Modell. Und die Diagnose lautet eben, die These ist, dass humane Wirtschaftsdemokratie notwendig ist als Alternative gegen die Grundübel des Kapitalismus, die da wären: Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, Inflation, Ausbeutung, Entfremdung und Schwäche des sozialen und kulturellen Sektors. Das zentrale Problem sind die Wirtschaftskrisen, ist die Massenarbeitslosigkeit im Kapitalismus, weil viele andere Probleme, die wir haben, sind durchaus als Folgeprobleme zu erachten. Also man muss sich einfach vorstellen, die 5 Millionen Arbeitslosen, inzwischen sind es etwas weniger, aber zur Hochzeit 2005 waren es fast 5 Millionen gewesen. Man die nicht die offizielle Statistik, sondern die realen Zahlen, da liegt es dann ja sogar 7 Millionen, hat sogar der Sachverständigenrat in seinem vorletzten Gutachten so festgestellt. Wenn es diese 5 Millionen Arbeitslosen in den letzten Jahren nicht gegeben hätte, dann hätten 5 Millionen mehr eingezahlt in sozialen Kassen. Da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass es die ganzen Probleme, was Rente, Finanzierung der Rente und so weiter, dass es die dann auch nicht gegeben hätte in dem Maße. Insofern ist die Massenarbeitslosigkeit und die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus das zentrale Problem, wo viele, viele andere Probleme dann als Folgeprobleme entstanden sind, bis hin auch zu ökologischen Fragen, weil in der Situation, wo Massenarbeitslosigkeit herrscht, ist natürlich die Argumentation immer sehr schnell parat, dass man natürlich Ökologie, man ist ökologisch inzwischen, man hat ökologisches Bewusstsein, aber erstmal ist die Arbeit jetzt dran und der Umwelt gucken wir dann mal wieder später. Auch das, dieser Argumentationszusammenhang würde dann natürlich nicht so gewesen sein, wie er jetzt in den letzten Jahren leider oft gewesen ist. Der zentrale Ansatzpunkt ist, wie kann man die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus überwinden, wie kann man insofern dann auch die Massenarbeitslosigkeit überwinden. Und da hat Otterlik eine Krisentheorie entwickelt, die würde ich so einsortieren wollen zwischen einer marxistischen Unterkonsumptions- bzw. Überproduktionstheorie auf der einen Seite und der keynesianisch orientierten Nachfragetheorie. Der Grundgedanke ist, es muss geben ein Gleichgewicht auf der einen Seite zwischen Produktionsgütersektor und Konsumgütersektor. Und auf der anderen Seite der investitions- und konsumorientierten Endeinkommen und das aufgrund der Kapitalmacht im Kapitalismus es immer wieder zu einem massiven Ungleichgewicht kommt, was diese beiden großen volkswirtschaftlichen Sektoren auf der einen Seite, Produktionssektoren, Einkommensbereich auf der anderen Seite betrifft. Wir haben das in den letzten Jahren ganz massiv mitbekommen. Die Gewinne sind explosionsartig gestiegen. Wenn man die Grafiken mal so anguckt, dann hat man so eine 45-Grad-Kurve seit langen Jahren und Jahrzehnten, was die Entwicklung der Gewinne betrifft. Und wenn man so die Entwicklung der Reallöhne betrachtet in den letzten Jahren, dann hat man so eine Oszillographen. In der Klinik wäre der Patient dann tot, weil dann einfach keine Kurve mehr, kein Zittern mehr da wäre, sondern nur noch eine flache. Sogar in einigen Jahren gab es Reallohnverluste, relationsbereinigt. Es ist also eine dramatische Schere entstanden in der Einkommensentwicklung jener volkswirtschaftlichen Einkommen, die größtenteils für Investitionen so funktional gedacht sind, jetzt im Sinne einer funktionalen Einkommensverteilung, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite jener Endeinkommen, also vor allem Löhne und Sozialkonsum, also Staatsausgaben, die konsumorientiert sind. Auf der anderen Seite haben mitbekommen in den letzten Jahren die Ausweitung des internationalen Finanzsystems. Das heißt, die Gewinne, die aufgrund der zurückbleibenden Massenkaufkraft in der realen Ökonomie nicht mehr sinnvoll investiert werden konnten, weil man das gar nicht mehr verkaufen konnte, weil eben die Massenkaufkraft zurückgeblieben ist, wurden auf die internationalen Finanzmärkte verschoben, um da immerhin noch Regulationsgewinne, Zinsen, Dividenden etc. realisieren zu können. Das ist ja immer wieder zusammengebrochen. Jetzt erleben wir das auch gerade, die Bankenkrise etc., wo dann Kapitalien, ich habe neulich eine Zahl gelesen, von fast 1 Billion soll zerstört worden sein. Also Gelder, die sozusagen über lange Jahre aus der realen Ökonomie herausgezogen worden sind, in diese Finanzblasen transferiert worden sind, die aufgebläht haben, das platzt dann irgendwann und dann gehen dann wirklich Banken irgendwann hin. Und also früher hat man es mit einem Bleistift gemacht, auf dem Blatt Papier, inzwischen nutzt man eine Delete-Taste und werden dann wirklich einfach Nullen weggestrichen. So wird Geld vernichtet, was normalerweise dazu da gewesen wäre, um auf der einen Seite Arbeitslose, auf der anderen Seite Investitionsmittel miteinander zu vermitteln und damit eben volkswirtschaftliches Wachstum und eben Beschäftigung zu vermitteln. Das ist die Krisentheorie, um das in ganz wenigen Worten kurz anzudeuten, die Otto Schick entwickelt hat. Grundsätzlich nicht neu, wie gesagt, hat was zu tun mit marxistischer Überproduktionstheorie und keynesianischer Nachfrageorientierung. Aber ich finde, dass diese Theorie sehr, sehr viel aufsichert, weil man kann sich ja natürlich vorstellen, dass die Entwicklung des Nationaleinkommens, die Verteilung des Nationaleinkommens für diesen Ausgleichsprozess ganz, ganz wichtig ist. Man kann sich ja halt auch jetzt ein Extrembeispiel vorstellen, was würde passieren, wenn das Volkseinkommen vollständig nur auf Gewinne aufgeteilt werden würde. Die Arbeiter würden gar nichts an Lohn. Das würde sehr schnell an Wirtschaft ruinieren und es gäbe Hungerreute, die Leute können nichts mehr kaufen, weil sie kein Geld mehr haben, kein Lohn. Das ist auf der Stelle einsehbar als eine absurde Entwicklung, auch gar nicht vorstellbar. Aber umgekehrt kann man sich auch vorstellen, die Gewinne würden auf Null reduziert werden. Dann könnte man eine ganze Zeit lang ganz gut weiterleben. Aber es würde dann mittel- und langfristig dazu kommen, dass eben Investitionsmittel fehlen würden. Man könnte auch über Abschreibungen, könnte man dort noch Ersatzinvestitionen finanzieren, aber irgendwelche Nettoinvestitionen könnte man zumindest in diesem Wirtschaftssystem dann nicht mehr finanzieren. Das heißt, auch da würde es mit der Wirtschaft zumindest mittel- und langfristig den Bach heruntergehen. Das heißt, logischerweise muss das Richtige, das Gleichgewicht irgendwo in der Mitte sein. Otto Schicks Modell einer makroökonomischen Verteilungsplanung, das kommt jetzt gleich noch im Detail, versucht eben diesen Ausgleichsprozess demokratisch strukturiert und wissenschaftlich fundiert zu ermöglichen. Ein zweiter Punkt, das war jetzt die Krisentheorie, Ursache der Grundübel des Kapitalismus. Diese kapitalistischen Verteilungsprozesse führen auch dazu, durch Kapitalmacht bestimmten Verteilungsprozesse und der Grundantrieb des Modells, des Wirtschaftssystems, nämlich die Profitmaximierung, führt auch dazu, dass eben sozialer und kultureller Konsum und soziale und kulturelle Investitionen immer wieder zurückbleiben. Jetzt gerade Stichwort Ökologisierung, Bildung, das sind ja ganz aktuelle und virulente Themata. Das sind die Grundübel, die dieses Modell überwinden will. Und das Modell der humanen Wirtschaftsdemokratie umfasst 4 grundlegende Säulen, 4 grundlegende Momente. Erster Punkt: demokratisch selbstverwaltete Mitarbeitergesellschaften auf der Betriebs- bzw. Mikroebene. Zweiter Punkt, zweite Säule, demokratisch organisierte makroökonomische Verteilungsplanung, die Makroebene eben. Dritter Punkt, antimonopolistische Marktregulation. Und vierter Punkt, umfassende politisch-gesellschaftliche Demokratisierung. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, mit der mikroökonomischen Ebene. Otto Schick kommt aus einem realsozialistischen Land. Als Theoretiker hat er eine ganz einmalige Stellung im Vergleich zu anderen Theoretikern der Wirtschaftsdemokratisierung, weil er über Jahre lang eben im Planungsapparat der tschechischen Ökonomie ganz konkret an der Sache dran war, ganz praktisch orientiert an der Sache dran war und an Zahlen, Daten, Fakten herangekommen ist, an die normalerweise kein Theoretiker herankommt. Also diese Kombination aus extremer theoretischer Fundierung und eben auch sehr, sehr praktischer, empirischer Fundierung ist bei Ottertick ziemlich einmalig. Und er hat also die Fehler und Fehlentwicklungen in der realsozialistischen Ökonomie, im zentralistisch-dirigistischen Planungs- und Lenkungssystem, in der GSSR, das ja nach dem Modell der Sowjetunion aufgebaut worden ist, sehr, sehr genau studieren können und das Elend auch, die Ungleichgewichte mitbekommen können. Und deswegen sagt er, was wir brauchen, ist kein Kapitalismus, aber wir brauchen Marktdruck auf die durchaus demokratisch selbstverwalteten, auf die von Arbeitnehmern geeigneten Betriebe. Aber diese Betriebe sind aus Gründen, die jetzt gleich noch zu nennen sind, einem Marktdruck zu unterwerfen, einen allseitigen Marktdruck, weil die Erfahrung ist gewesen, im real existierenden Sozialismus, als zum Beispiel schon sehr früh angefangen worden ist, also Lenin hat da schon mit seiner berühmten neuen ökonomischen Politik 1921 folgende schon Anreizsysteme geschaffen, weil man gemerkt hat, dass eben das notwendig ist, aber wenn man dann irgendein Indiz, Quantität, Qualität, Gewinn oder wie auch immer mit irgendwelchen Anreizen, mit irgendwelchen Prämien belegt hat, dann war die Erfahrung immer die, dass das zwar dann gepusht worden ist, aber eben immer auf Kosten irgendwelcher anderen Faktoren. Wenn die Quantität gepusht worden ist, dann ist es wieder auf Kosten der Qualität gegangen ist oder auf Kosten der innovativen Entwicklung und so weiter. Und Ottertick's These ist, wir brauchen einen allseitigen Druck. Also man darf nirgendwo ausweichen können und dieser allseitige Druck kann nur entstehen durch einen allseitigen Marktdruck, das heißt durch das Urteil der Konkurrenten und vor allen Dingen der Konsumenten, die dann eben durch ihren Kaufakt oder durch ihre Kaufverweigerung sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Und auch die Einkommen der Betriebe müssen eben von dieser Kaufentscheidung, von dieser Nutzenbewertung durch den Konsumenten eben tangiert. Sie müssen eigentlich letztlich davon abhängig sein, damit die Produzenten eben ein Interesse haben, den Bedürfnissen des Konsumenten nachzukommen. Pro-intrinsisch, also selbstgesteuerte Austauschprozesse auf dem Markt, kontra-extrinsisch, also durch Macht gelenkte Verteilungsprozesse durch Kapitalismus. Wenn man jetzt nochmal kurz die Krisentheorie, die sich in den Kopf gekommen hat, führt eben Ottertick alle Krankheiten des Kapitalismus auf die defizitären Verteilungsprozesse, durch Macht bestimmten Verteilungsprozesse zurück und nicht auf den Marktaustauschprozess selbst. Was also Ottertick will, sind marktorientierte Mitarbeitergesellschaften, die selbstverwaltet sind, demokratisch und die aufbauen auf einer sogenannten Kapitalneutralisierung. Was ist damit gemeint? Es gibt bei neutralisiertem Kapital keine personellen Bindungen und auch keine Anteilsscheine. Es gab ja mal Modelle mit Anteilsscheinen, da gibt es mal das alte Problem, wie wechseln die ihren Betrieb? Werden die ausgezahlt? Kann man diese Anteilsscheine verkaufen? Kann man die dann wieder auf einer Börse dann handeln? Kann man wieder ein Anteilsscheinkapitalist werden und so weiter? Es gibt viele, viele Probleme, die mit Anteilsscheinzertifikaten etc. zusammenhängen, die einfach ausgeschaltet werden komplett, wenn man das Kapital neutralisiert, einzelnen Personen gegenüber oder auch Personengruppen gegenüber. Und das heißt ganz einfach, ein Mitarbeiter, der in eine Mitarbeitergesellschaft eintritt, hat sofort mit dem Eintritt alle Rechte und Pflichten. Und wenn er sich verlässt, verliert er wieder sämtliche Rechte und alle Pflichten. Das heißt, Rechte vor allem, er kriegt Lohn, er kriegt eine Gewinnbeteiligung. Er hat eine sogenannte immaterielle Partizipation, das heißt, er kann aktives und passendes Wahlrecht, er kann sich in den Aufsichtsrat wählen lassen, er kann sich in den Vorstand wählen lassen und so weiter. Er hat alle Rechte, sobald er Mitglied ist, und er verliert alle Rechte. Das ist einfach eigentlich eine ganz intelligente Lösung. Diese Probleme, die aus Zertifikatsystemen oder Anteilsscheinsystemen entstehen. Wie entsteht neutralisiertes Kapital? Das ist auch eine sehr spezifisch schickische und meines Erachtens auch sehr intelligente Variante. Neutralisiertes Kapital entsteht Schritt um Schritt aus Anteilen, und zwar gesetzlich bestimmten Quoten. Warum das gesetzlich bestimmt werden muss, diese Quote, darauf gehe ich gleich ein. Ist sehr wichtig, diese Quotierung. Entsteht aus einer Quote aus neuen Gewinnen. Diese Quote darf nicht 100% sein, damit überhaupt noch ein Anreiz ist, für verwaltetes privates Kapital überhaupt Gewinne zu machen. Deswegen darf diese Quote nicht 100% sein. Sie muss also so sein, dass immer noch ein Anreiz bleibt, dass überhaupt Gewinne gemacht werden. Das heißt, wenn das aus Gewinnen entsteht, muss vorhandenes Kapital auch in keiner Weise tangiert, sprich nicht enteignet werden. Das heißt, in einem gesetzlichen gesetzlich bestimmten Zeitraum der Entstehung des neutralisierten Kapitals, das wachsen würde und wachsen würde und wachsen würde, würde dann das neutralisierte Kapital irgendwann in eine Mehrheitsposition kommen. Dann würden eben die Organisationsprinzipien einer Mitarbeitergesellschaft greifen, die ich jetzt gleich erklären werde. Das heißt, es würde in diesem Modell kleine private Unternehmen geben, die privat bleiben können. Es gibt keinen volkswirtschaftlich vernünftigen Grund, warum auch der Bäcker an der Ecke, es sei denn, es ist eine große Kette, oder der Schuster an der Ecke oder der Installateur an der Ecke, warum der sozialisiert werden sollte. Da gibt es volkswirtschaftlich keinen vernünftigen Grund. Das ist meistens auch selbst ausgebeutet. Es ist volkswirtschaftlich einfach völlig irrelevant. Kleines Kapital, Privatkapital würde privat bleiben. Es gäbe dann in der Übergangssphäre ein Mischsystem aus teilprivaten mittelgroßen Betrieben und dann eben vollständig kapitalneutralisierte, nach der Übergangsphase vollständig kapitalneutralisierte große Mitarbeitergesellschaften. Die Entscheidungsstrukturen, sobald das neutralisierte Kapital dann in der Mehrheit ist, kann man sich so vorstellen wie eigentlich bei einer Aktiengesellschaft oder bei irgendeiner anderen Kapitalgesellschaft. Da gibt es eben die Versammlung, die Hauptversammlung aller eben dann nicht Aktionäre, sondern eben aller Mitarbeiter. Da gibt es dann einen Aufsichtsrat, der ähnliche Aufgaben hat wie ein Aufsichtsrat in einer Aktiengesellschaft. Und da gibt es eben auch einen Vorstand, eine Geschäftsleitung. Und wie gesagt, jeder Mitarbeiter einer Mitarbeitergesellschaft hat alle Rechte, alle Pflichten, die aus diesem Verhältnis entstehen, also vor allen Dingen aktives und passives Wahlrecht und eben auch materielle Partizipation, Löhne und Gewinnbeteiligung. Arbeitsorganisation soll so sein, dass weitestmöglich demokratisch selbst bestimmte Arbeitsgruppen installiert werden und vor allem soll sich das Miteigentum der Mitarbeiter einer Mitarbeitergesellschaft in Form einer materiellen Partizipation offenbaren, eben in Form einer Gewinnbeteiligung. Und die vier Säulen greifen ineinander. Insofern muss ich einige Themata jetzt mal so doppelt und dreifach mal kurz ansprechen. Die Gewinnbeteiligungsquote, was wird von dem erwirtschafteten Gewinn an die Mitarbeiter ausgeschüttet und was verbleibt im Betrieb, wird zentral durch die Makroplanung bestimmt. Das ist eine Eigenheit im Unterschiedsmodell, da greift die Makroplanung in die mikroökonomische Entscheidungsstruktur ein. Das ist ein ganz spezielles, meines Erachtens auch sehr intelligentes Modellmoment bei Otagic. Das stammt aus der Erfahrung der Arbeiter-Selbstverwaltung in Jugoslawien. Leute, die das analysiert haben, sind immer zum gleichen Ergebnis gekommen, dass man salopp formuliert in den Satz drängen könnte, die jugoslawischen Arbeiter haben ihre Betriebe aufgegessen. Sie haben alle Gewinne, alle Einkommen verteilt, verkonsumiert und haben sich zurückgelassen an Investitionsmitteln, um den Betrieb mittel- und langfristig zu stärken, was Innovation betrifft. Das zu verhindern, muss den Betrieben zentralstaatlich vorgegeben werden, was sie maximal an Gewinn ausschütten dürfen und was sie im Betrieb belassen müssen für Investitionen. Und wie gesagt, die absolute Gewinngröße muss allein leistungsabhängig sein, muss der Markt, muss letztlich der Konsument bestimmen. Es geht um die Quote. Es geht nicht um die absoluten Gewinne. Und die makroökonomische Verteilungsplanung ist, wie gesagt, eine Verteilungsplanung. Hat etwas zu tun mit der Verteilung der makroökonomischen Einkommensprozesse, wie vorhin in der Krisentheorie kurz angedeutet. Sie ist keinerweise irgendwie zu verstehen als eine Produktionsdirektivenplanung. Im Glicks-Modell wird keinem einzigen Betrieb konkret vorgeschrieben, was sie zu produzieren haben, in welcher Quantität oder Qualität. Das ist allein der Markt bestimmt. Es geht nur um die Anführungszeichen, um die makroökonomischen Einkommensverteilungsprozesse, weil über die Lenkung dieser Einkommensverteilungsprozesse Wirtschaft indirekt ausgeglichen werden kann und gelenkt werden kann und auch, darauf komme ich jetzt eben, wenn es um die Makroplanung geht, was die innere Struktur des Sozialkonsums zum Beispiel betrifft. Bei der Gewinnbeteiligungsquotierung greift die Makroplanung in die mikroökonomische Entscheidungsfindung ein. Und jetzt sind wir Punkt 2 bei der makroökonomischen Verteilungsplanung. Keine Produktionsdirektiven für Mitarbeitergesellschaften oder andere Betriebe. Darum geht es bei dieser Planungskonzeption nicht, sondern es geht, und das sind dann halt die Inhalte und Gegenstände der Makroplanung, ich verkürze das jetzt mal kurz auf Makroplanung, die Aufteilung des Volkseinkommens auf konsumtiv und investiv orientierte private, betriebliche und staatliche Endeinkommen. Also, es geht um eine indirekte Lenkung der Produktion und der Nachfrage. Staatsquote mit allem Drum und Dran in der Bundesrepublik, also nicht nur Steuerquote, sondern auch Sozialumverteilungsquote, im Moment 46% oder sowas. Schweden war mal fast bei 70% gewesen, selbst die neuen Beitrittskandidaten im Osten haben zwischen 30% und 40% Staatsquote. Man muss sich einfach vorstellen, ein demokratisch strukturierter Staat würde diesen Sozialkonsum zum Beispiel vollständig ökologisch orientieren. Also indem ein Staat bestimmt nachfragt, also Einkommens Prozesse generiert, die da laufen. Ich frage jetzt keine Rüstungen danach, sondern ich frage Sonnenkollektoren nach. Ich frage anstatt Rüstung Bildungsgüter nach, kann man sich vorstellen, in Größenordnung von 46% Staatsgüter, was dieser Staat beeinflussen könnte, allein durch die Nachfrage, ohne dass er irgendein Betrieb, irgendein einziges Produkt direkt vorschreiben müsste. Indem er nachfragen würde, zum Beispiel den ganzen Fuhrpark, den öffentliche Polizei, Feuerwehr etc. nur ökologisch einwandfreie Fahrzeuge oder sowas nachfragen würde. Also man kann sich schon vorstellen, was für ein Wirtschaftslenkungspotenzial in der politischen Strukturierung dieses Nachfragepotenzials vorhanden ist. Und da setzt die Unterschiedsmodell an. Organisation der Makroplanung, Planaufstellung durch fachlich qualifizierte, demokratisch gewählte Vertreter aus Wissenschaft, Parteien, Gewerkschaften etc. Es geht darum, Abgleich des produktiv Möglichen, das nennt Unterschied die genetische Seite der Planung, also das, was so entstanden ist, was ein Produktionspotenzial vorhanden ist, ein Produktivitätspotenzial vorhanden ist und was eben in der absehbaren Zukunft an Produktivitätswachstum möglich ist. Das kann ziemlich genau geplant werden. Man kann die Entwicklung der Produktivität also bis auf 10% ziemlich genau voraussagen. Das ist auch eine Größe, die relativ wenig schwankt, weil es ist auch nicht einzusehen, warum der Output von Ingenieurentwicklungsabteilungen nun jetzt großen Schwankungen unterliegen sollte, sondern die entwickeln relativ kontinuierlich ihre Angelegenheit. Wenn dann ein Produktionsunternehmen, also ein großer Automobilkonzern, dann eine Produktionsstraße stilllegt, weil ein neues Modell kommt, dann haben die natürlich einen Produktivitätssprung, weil das natürlich von einem Tag auf den nächsten dann diese neue Produktionsstraße mit der allerneuesten Technologie dann hochgefahren wird. Aber auf die volkswirtschaftliche Gesamtentwicklung geglättet ist das eine relativ kontinuierliche Entwicklung. Genetische Seite der Planung, was ist überhaupt produktiv möglich, was ist vorhanden, was ist möglich, was kann überhaupt verteilt werden. Da gibt es eben noch die Seite des Gewünschten, die teleologische Seite, zielorientierte Seite, wo das eben austariert werden muss, was in nächster Zukunft an Produktivität, an Wachstum möglich ist, wie das verteilt wird. Krisenausgeglichen und sozial ausgeglichen Otterschicks-Modell. Jetzt kommt ein Moment in Otterschicks-Planungskonzeption, das ich sehr, sehr wichtig und sehr interessant auch finde. Diese Planungskommissionen sollen ausarbeiten 2 bis 3 Plan-Alternativen, Planvarianten, die dann dem Volke schlicht und ergreifend zur Wahl vorgelegt werden. Das heißt, die Aufstellung durch demokratisch strukturierte Planungskommissionen ist demokratisch und die Auswahl der Pläne ist auch demokratisch durch ein Plebiszit. Und die Pläne müssen alle volkswirtschaftlich ausgeglichen sein. Also sie müssten ausgeglichen sein, die Strukturierung der Einkommensstruktur, der Einkommensverteilung mit der Produktionsstruktur. Das müsste jede dieser Planvarianten leisten. Aber sie würden sich unterscheiden, vor allem, was die innere Struktur der Ausgaben betrifft. Also was ich gerade angedeutet habe. Also man kann sich das dann so vorstellen, dass dann auch, wenn es dann zu Wahlkämpfen käme und zu einem Volksentscheid über diese Pläne, dass dann entsprechende Parteien sich dann auch hinter ihre Pläne stellen würden. Also dann würden sich eher linksorientierte Parteien, ökologisch orientierte Parteien hinter einem Plan stellen, der eher linksorientiert, sozial orientiert, ökologisch orientiert ist. Und da würde dann eben genau dann strukturiert dann drinstehen, eben nicht nur allgemeine Wahlversprechen, wir wollen was für die Umwelt tun und wir wollen was für die alternativen Energieträger tun, sondern da müssten dann ganz konkret drinstehen, wie viel wollt ihr konkret ausgeben für Sonnenkollektoren, für Unterstützung eines nicht nur 100.000 Dächerprogrammes, sondern eines 1 Million Dächerprogrammes, wo soll das Geld herkommen und so weiter. Das müsste dann alles ganz konkret niedergeschrieben sein in den Planvarianten, an die die Regierung dann eben auch gebunden wäre. Methodik ist also indirekte Planung und Lenkung des makroökonomischen Produktionsprozesses durch die Planung und Lenkung der makroökonomischen Verteilungsprozesse. Das heißt, Bestimmung der gesamtökonomischen Summe der Tariflöhne, der Gewinnbeteiligungsquote sowie der staatlichen wie kreditären Umverteilungsgrößen. Kreditäre Umverteilung, also was das Bankensystem, Versicherungssystem und so weiter beiträgt. Durchsetzung demokratisch würde geschehen durch eine demokratisch gewählte Regierung bzw. ihren Wirtschaftsrat, an den ausgewählten Plan gebunden wäre. Konkrete Maßnahmen würden eben lauten, eine planadäquate Lohnpolitik, eine Gewinnbeteiligungspolitik, eine entsprechende Fiskal-, Währungs- und Außenhandelspolitik, also wiederum eine indirekte Beeinflussung des Wirtschaftsprozesses durch wirtschaftspolitische Maßnahmen. Man kann nicht sagen, dass diese Planung insgesamt irgendwie marktwidrig wäre. Es könnten maximal einzelne Maßnahmen könnten marktwidrig sein, aber nicht die Planung der Wirtschaftspolitik selbst. Man kann sich ja eine Wirtschaftspolitik vorstellen, die hochgradig marktkompatibel ist. Planung betrifft Wirtschaftspolitik selbst und nicht die Produktionsprozesse. Die dritte Modellsäule lautet antimonopolistische Marktregulation. Der Gedanke ist ganz einfach, dass auch demokratisch selbstverwaltete Betriebe mit Arbeitergesellschaften sich den Lockungen monopolistischer Preissetzungs- und Einkommenssetzungsmacht ergeben könnten. Das ist auch eine Erfahrung aus dem jugoslawischen Selbstverwaltungssystem. Und um dem vorzubeugen, meint Ottajic in seinem Modell, diese dritte Modellkomponente Säule einziehen zu müssen. Das heißt Wettbewerbsförderung, strenge Karteigesetzgebung. Er denkt auch zum Beispiel an so etwas wie eine Zellteilung von zu groß gewordenen Betrieben. Systematische Förderung von Existenzneugründungen, von Outsidern oder etwa auch von konkurrierenden Importen in volkswirtschaftliche Bereiche, die durch Monopolisierung bedroht sind. Und man muss natürlich dazu sagen, dass eine antimonopolistische Politik unter der Herrschaft demokratisch, also transparent strukturierter MAGs, also Mitarbeitergesellschaften, sehr viel einfacher zu handhaben sein würde als im vermachteten Privatkapitalismus. Ein weiteres sehr interessantes Modellmoment in Ottajics Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie ist diese antimonopolistische Strafsteuer. Was hat es damit auf sich? Die Argumentation lautet, wenn ein Betrieb aufgrund einer Prozessinnovation oder einer Produktinnovation, Prozessinnovation, er macht bessere Maschinen und hat einen besseren Output und hat deswegen bessere Gewinne und so weiter, Produktinnovation, er macht einfach ein besseres Auto und ein besseres Handy oder so und hat deswegen etwas höhere Gewinne, weil es das neue Produkt am Markt gut ankommt, kann dieser Betrieb erstmal höhere Gewinne und damit auch Gewinnraten verzeichnen. Und das soll auch so sein als Belohnung für diese Innovation. Die Konsumenten haben ja entschieden durch ihren Kaufakt, das wollen wir haben. Und das ist gut so und dieser Anreiz soll auch sein. Nur eine funktionierende Marktwirtschaft führt normalerweise dort dahin, dass höhere Gewinnraten mittel- und langfristig zusätzliches Kapital anziehen, weil man da eben mehr verdienen kann. Das heißt Produktionsausweitung, das heißt dann tendenziell auch wieder Preissenkung und Gewinnsenkung im Vergleich zur Konkurrenz. Schicks Argumentation ist nun, wenn dieser normalerweise ablaufende Ausgleichsprozess, dass also mittel- und langfristig überhöhte Gewinnraten wieder an Branchendurchschnitt oder an einem volkswirtschaftlichen Durchschnitt angeglichen werden, wenn dieser Prozess unterbleibt, ist zu unterstellen, dass ein Unternehmen seine Marktmacht ausnutzt. Also der Markt da schon nicht mehr so ganz funktioniert. Dann kam man auf die Idee, wenn er nicht funktioniert, dann simulieren wir diesen Ausgleichsprozess, indem wir diese überhöhte Gewinnrate, diese überhöhten Gewinne, die dürfen nicht von 100 auf 0 reduziert werden durch eine Ertragssteuer, schlagartig, weil dann wäre wieder jeder Anreiz weg, überhaupt Innovationen zu tätigen. Aber in einem absehbaren Prozess muss diese Gewinnrate wieder an einem Branchendurchschnitt, an einem volkswirtschaftlichen Durchschnitt angeglichen werden, wenn es der Markt selber nicht mehr schafft. Und eigentlich müsste jeder Marktwirtschaftler froh sein, dass zumindest der Markt, wenn er schon nicht mehr funktioniert, zumindest simuliert wird. Und jetzt sind wir schon am letzten Punkt. Die vierte Säule ist nicht so ganz detailliert ausformuliert wie die ersten drei, aber es ist für den Theoretiker Ottajic eine mindestens ebenso wichtige und relevante, wenn nicht vielleicht sogar die allerwichtigste, weil sie alle anderen Modellkomponenten überragt. Das Moment der politisch-gesellschaftlichen Demokratisierung insgesamt. Demokratie und Transparenz als Frühwarnsystem für auch auftauchende Probleme, aber eben auch als Medium der Lösung dieser Probleme. Stichwort herrschaftsfreier Diskurs, also Herrschaft, das ist eine Formulierung von Habermas aus seiner Diskurstheorie der Wahrheit. Herrschaftsfreie Diskussion könnte man auch ganz einfach sagen, aber das ist ein feststehender Begriff von Habermas. Und das lautet schlicht und ergreifend Herrschaft des besseren Argumentes und des Sachverstandes statt, um ein paar Beispiele anzuführen, Herrschaft des Kapitals oder gar militärischer Macht oder bestimmter Ideologien. Da könnte man jetzt Klammer aufmachen, die gewisser religiöser Fundamentalismen etc., was in einigen Bereichen nun auch wieder auf die politische Agenda geraten ist. Also Ottajics Modell, Ottajics Denken ist einfach beseelt von dem Gedanken der Demokratie. Wir haben das ja gesehen auf der mikroökonomischen Ebene, auf der makroökonomischen Ebene und das muss auch gesellschaftlich insgesamt. In einer hochkomplexen Gesellschaft haben wir keine andere Wahl, als uns dieses Frühwarnsystems und dieses Problemlösungsmittels zu bedienen, weil man muss sich ja mal fragen, wer soll sonst entscheiden? Bei uns entscheiden in der Wirtschaft die Kapitaleigner und jene Kapitaleigner inzwischen sogar, die 25% Eigenkapitalrendite inzwischen nur als Untergrenze eingezogen haben. Und historisch haben entschieden Monarchen und Führer und woanders entscheiden Gurus oder sonst irgendwelche herrschaftlichen Leute. Und was da, um mit Kohl zu sprechen, hinten bei rausgekommen ist, war nicht mehr so ganz erquicklich für die große Mehrheit der Menschen. Und wenn man so das historisch betrachtet, sind die Staaten, die es zumindest mit einer politischen Demokratie versucht haben, somit am besten gefahren, trotz aller Probleme, die es da natürlich noch gibt. Und der Gedanke ist ganz einfach, wenn es schon im politischen Bereich dazu geführt hat, dass es Menschen, Millionen von Menschen so gut geht wie historisch noch nie, ja dann auf, dann diese Demokratie bitte auch in der Wirtschaft und auch im sozialen Bereich verwirklichen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dieser Gesellschaft vielleicht insgesamt etwas besser geht und es in Richtung einer Demokratisierung, Humanisierung und Ökologisierung geht. Und das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit.